Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bulle und Schreiberling mit Bulle Sebastian Fiedler und Schreiberling Frank Überall und diesmal mit Martin Walker im Chateau. Und das ist schon der 16. Fall für den berühmten Kommissar Bruno im schönen Frankreich, im Diogenes Verlag erschienen. Und ja, in diesem wunderschönen Frankreich, eher im ländlichen Bereich, da ist dieser Polizist unterwegs und hat da immer wieder ganz spannende Fälle aufzuklären, oft mit internationalen Verwicklungen. Und ja, das ist eben auch eine Tourismusregion, wo er da unterwegs ist. Da lebt er, da arbeitet er gerne, Tourismusregion. Und da gibt es natürlich dann immer wieder irgendwelche großen Festivitäten, mittelalterliche Spektakel und so, die da aufgeführt werden. Natürlich auch, um Touristinnen und Touristen anzulocken. Und das ist natürlich was, was wichtig für so eine Region ist. Und dann spielt sich hier eben ein Mord ab in einem solchen Geschehen. Ein Polizist ist eben dann direkt vor Ort und greift sofort ein und hilft. Weil es natürlich, also Polizist sein, legt man ja genauso wie Journalist sein, nicht einfach ab. Mir ist das auch schon oft so gegangen, dass ich eigentlich privat unterwegs war und dann ist irgendwas passiert, eine Entwicklung, wo man da eben sagt, okay, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich berichten, jetzt muss ich meine Redaktion informieren, jetzt muss ich was tun. Das ist dann, wenn eben sogar auch noch ein Mord passiert, dann eben auch erstmal so erste Absperrung, natürlich erste Hilfe natürlich erstmal, aber dann auch erste Absperrung zu gucken, ob man Zeugen sichern kann, bis die Kolleginnen und Kollegen da sind, die alarmiert worden sind. Ist dir eigentlich sowas auch schon mal passiert, dass du im Privatleben irgendwo unterwegs warst und dann das Polizistsein nicht ganz aufgeben konntest, weil letzten Endes irgendwo doch deine professionelle Sicht gefragt war?
Ja, aber weniger spektakulär als der Fall, den du jetzt aus dem Buch beschrieben hast. Es hat Situationen in der Vergangenheit schon auf der Autobahn oder im Straßenverkehr gegeben, wo ich dann tatsächlich den Eindruck hatte, jemand fährt betrunken vor mir her und ich dann bei der Leitstelle gesagt habe, ich bin Polizist und ich würde jetzt mal hinterherfahren und das dann so lange getan, bis dann die nächste Streifenwagenbesatzung kam, um ihn dann anzuhalten. Also in solchen Situationen sehr wohl, aber so was Spektakuläres ist mir verwehrt geblieben bisher.
Mit welchem Auto genau bist du meistens unterwegs? Nur, dass ich, wenn ich betrunken mal fahren sollte, in den Rückspiegel gucke, dass ich dann weiß, dass ich vielleicht...
Genau. Ich hoffe, du hast keine Trunkenheitsfahrt geplant.
Nee, ich habe auch noch nie in meinem Leben eine gehabt, tatsächlich. Ja. Also natürlich bin ich immer zu schnell gefahren und einen Punkt bekommen, aber tatsächlich betrunken noch nie. Nee, das, dafür ist mir der Führerschein auch zu wichtig. Auch wenn ich selten Auto fahre, aber... dieses Dasein eben als dann doch Beruf muss man in vielen Situationen mitdenken und eine sehr schwierige Situation ist natürlich immer, wenn unsere beiden Berufsstände in anderer Konstellation zusammenkommen. Man muss da eben auch vorsichtig sein und das wird eben hier auch, also da, wo es gerade nochmal so ländlich ist, jeder kennt jeden und dann heißt es ja, pass mal auf, von dem lass dich nicht zu sehr ausfragen, weil der schreibt das alles. Das kommt alles in die Medien, weil der ist Journalist. Der schreibt unter anderem für Paris Match oder wie jetzt eigentlich ausgesprochen, schlecht vorbereitet überall. nein, aber er schreibt für ein ganz wichtiges, bekanntes Magazin und interessant ist dann die erdachte Reaktion hier. Was, da schreiben Sie wirklich für? Und schon ist man sozusagen auch am Fliegenfänger und möchte ja vielleicht sogar auch zitiert werden in einem solchen Bericht. Das ist schon manchmal eine Herausforderung, ne? Dass man manchen Leuten eben auch manche Dinge nicht erzählen kann, gerade jetzt auch in deiner aktuellen Verwendung. Du bist Bundestagsabgeordneter, unter anderem im Innenausschuss. Da wird es auch schon mal heikle Sachen geben, wo man jetzt nicht unbedingt auf den Markt mitgehen kann. Muss man sich schon manchmal auf die Zunge beißen, ne?
Das stimmt, aber das Lustige ist, dass mir hin und wieder auch die Konstellation andersrum widerfährt. Es gibt durchaus auch Gespräche, an die ich mich erinnern kann, wo Journalistinnen und Journalisten gerade an einem Beitrag arbeiten, also diejenigen, die im investigativen Bereich arbeiten. Und die wollen natürlich, dass das erst ab irgendeinem Zeitpunkt bekannt wird, möchten aber mit mir sich dann unterhalten und bitten dann mich bis zu einem gewissen Zeitpunkt doch nichts weiter zu sagen. Also in der Zwischenzeit sind mir beide Richtungen schon widerfahren, während ich eben in der Vergangenheit häufig, als ich für den Berufsverband der Kriminalpolizei noch gesprochen habe, eben ganz, ganz oft die Situation andersrum hatte, und erstmal im Vertrauen offen meine Auffassung gesagt habe. Und dann erst ist man in das Interview eingestiegen, dieses berühmte unter drei. Also das heißt, ich sage jetzt mal was, was wir mal besprechen können, aber das können Sie jetzt bitte so freundlicherweise nicht verwenden. Da habe ich eigentlich bis auf einen einzigen Ausnahmefall wirklich herausragend gute und positive und verlässliche Erfahrungen mitgemacht.
Genau, hatten wir ja auch schon mal als Thema. Wir sind ja schon in der fast 100. Folge, die kommt bald, ne? Große Party hier. Und in der Tat ist das auch ein wiederkehrendes Motiv und auch etwas, was wir aus unseren beiden Berufen kennen. Mhm. Auch bei mir ist es oft so, investigative Recherche. Man hört dann irgendwann raus, dass man an einem Thema dran ist, wo beispielsweise eine Durchsuchungsmaßnahme noch geplant ist. Und da werden wir natürlich vorher nicht berichten. Und dann kommt immer diese Verwunderung, warum sind die denn schon da, wenn dann angefangen wird zu durchsuchen? Ja, weil man manchmal eins und eins zusammenzählen kann, dass etwas passieren wird und wo etwas passieren wird. So ist das dann eben bei Journalistinnen und Journalisten. Bulle und Schreiberling, heute mit Martin Walker und im Chateau mit Kommissar Bruno sind wir mal wieder unterwegs. Da gibt es eine sehr ernste Stelle, wo es dann heißt, ja, wir haben ja eigentlich hier einen schönen Job, also gerade noch auf dem Land, im wunderschönen Frankreich und leben wie Gott oder Göttin in Frankreich. Und da zu arbeiten, ist natürlich wunderschön. Und dann gibt es die anderen, die haben es gerade gar nicht wunderschön. Es ist nämlich dann plötzlich jemand, ein Polizist aus der Ukraine. Und das ist natürlich jetzt in diesen Kriegszeiten nochmal eine ganz spezielle Situation, wo man auch nochmal dankbar sein kann, dass ich als Journalist nicht unter Bombenhagel arbeiten muss, dass du nicht in deiner Zeit, in der du aktiv warst, als Polizist, als Kriminalpolizist dann eben auch in einem Kriegs- und Krisengebiet warst oder jetzt auch als Politiker. Macht man sich gar nicht so bewusst. Es ist gar nicht so weit entfernt. Und dass es Kolleginnen und Kollegen jetzt in meiner Zunft, aber auch in deiner Zunft bei Kriminalisten gibt und Kriminalistinnen, die tatsächlich unter ganz anderen Bedingungen gerade arbeiten müssen. Also mich hat es sehr nachdenklich gemacht.
Ja, das kommt bei mir und kam auch in der Vergangenheit an einer anderen Stelle immer zum Vorschein, weil wir ja auch aus Deutschland heraus Polizistinnen und Polizisten in Krisenregionen entsenden. Das sind die sogenannten internationalen Polizeimissionen. Das können Länder auf dem afrikanischen Kontinent sein. In Ex-Jugoslawien gab es Einsatzgebiete. In Afghanistan hat es über viele, viele Jahre das Engagement von Polizistinnen und Polizisten gegeben. Und da, glaube ich, wird sofort jeder und jedem klar, was das für eine risikobehaftete Situation gewesen ist, mit sehr viel Trainingsaufwand im Vorwege. Das ist immer noch nach wie vor eine, nicht nur eine Diskussion, sondern Engagement. Jedes Jahr werden drei Polizistinnen und Polizistin ausgezeichnet. Gibt es immer eine große Veranstaltung, wo der jeweilige Verteidigungsminister, Außenministerin und Innenministerin eine Veranstaltung machen und jeweils aus ihren Ressorts Menschen ehren, die sich in solchen Gebieten engagiert haben. Und das ist so der engste Berührungspunkt, den wir eigentlich haben, weil die, die dort zurückkommen, berichten eben von einem Arbeitsumfeld, das man mitnichten hier mit unseren Verhältnissen vergleichen kann. Keine existierenden rechtsstaatlichen Strukturen, teilweise Stammessituationen, mit denen umgegangen werden muss, Kriminalitätsphänomene, die wir alle nicht in der Tiefe besprechen wollen. Also wirklich ganz üble Situationen. Und ich erwähne das deswegen so ein bisschen breiter, weil das in der Öffentlichkeit nicht immer so richtig bekannt ist. Aber ich finde das wahnsinnig wichtig und gut. Und es ist eben nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, was haben wir denn jetzt damit zu tun? Sondern es hat immer auch einen Effekt für uns selber hier in Deutschland, sei es darum, dass wir Informationen haben, dass es wichtig ist, dass wir für Stabilität in diesen Regionen sorgen, ungeachtet der Tatsache, dass der Afghanistan-Einsatz hinten raus natürlich übelst ausgegangen ist. Aber in vielen Ländern leisten deutsche Polizistinnen und Polizisten herausragend tolle Arbeit.
Ja, es sind ja auch ganz neue Herausforderungen, die man dann hat, auf die man sich einstellen muss. Ehrungen sind das eine, auch psychologische Hilfe ist das andere. Ja. Auch das ist etwas, was in meinem Berufsstand im Journalismus erst so ganz langsam kommt. Es gibt ein Projekt, ein gemeinnütziges Projekt Helpline, wo sich dann auch Kolleginnen und Kollegen, die entweder im Innen, aber auch im Ausland dramatische, belastende Situationen erleben, melden können. Manche Verlage unterstützen das mittlerweile auch, aber manche lassen auch immer noch ihre Leute alleine, wenn sie dann eben so ein frustrierendes, ein deprimierendes Erlebnis hatten. Auch da gibt es bei uns zumindest noch viel zu tun. Wir hatten ja hier auch schon mal darüber gesprochen, bei der Polizei ist es auch ein Thema, klar, aber in meinem Berufsfeld ist das erst relativ neu, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Mhm. Noch ein amüsantes Thema, Thema Überwachung. Und dann versucht man natürlich unter Umständen als Straftäterin, als Straftäter, sich dieser Überwachung ein Stück weit zu entziehen und beispielsweise eine Perücke aufzusetzen, was auch immer. Ich habe mal gehört, in China, wo es ja ein umfassendes Überwachungssystem gibt, dass sich oft Leute Kieselsteine in den Schuh legen, damit sie einen anderen Gang haben und nicht mehr so leicht von den Kameras dann auch zugeordnet werden können. Eine neue Variante, auf die ich noch gar nicht gekommen bin, sind Tattoos. Und zwar gefälschte Tattoos. Ja klar, man kann sich ja mit irgendeinem Zeug irgendwas auf die Haut machen und dann hat man, man kann ja diese Menschen, die irgendwie auch die halbe Gesichtshälfte tätowiert haben und dann denkt man, man sucht jetzt nach einem Wirtschaftsstraftäter, nach einem Mörder, was auch immer und der hat diese einprägsame Karikatur, ich meine, eine Tätowierung. Eine Karikatur als Tätowierung. Ja. Gut, dann wird man es, wenn da Donald Duck drauf wäre, wird man es sowieso nicht glauben, aber so eigentlich eine coole Idee, ne? Wenn dann plötzlich nach einem mit der Tätowierung gesucht wird und den gibt's gar nicht, weil es die Tätowierung gar nicht gibt. Also ich fand es zumindest als Romantrick gut.
Total.
Ob das wohl klappt?
Klingt so ein bisschen nach Mission Impossible, wo man sich dann immer so die Silikonmasken wieder abzieht und das ist ein ganz anderes.
Jetzt
ziehen
Sie doch mal aus.
Ja, genau,
jetzt ziehen Sie doch mal. Gucken wir doch mal, wie Sebastian wirklich aussieht.
Aber das mit der Tätowierung ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Das mit dem Kieselstein sehr wohl. Das hat mir ein befreundeter Informatikprofessor erzählt, der in China war und sagte, das ist ein real existierendes Thema. Das mit den Tätowierungen ist mir noch nicht untergekommen, aber es klingt irgendwie plausibel.
In der Tat. Und das ist ja auch Aufgabe von Autorinnen und Autoren, sich solche plausiblen Geschichten auszudenken. Und Martin Walker macht das immer wieder ganz vorbildlich. Im Chateau heißt der aktuelle Krimi von ihm im Diogenes Verlag erschienen. Und wir erscheinen auch wieder in 2 Wochen hier bei Bulle und Schreiberling. Dankeschön fürs Dabeisein.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.